Du hast jetzt sogar auf St. Pauli verloren. Also musst du doch jetzt grundsätzlich ran an alle diese Themen und Baustellen. Du kannst es dir nicht mehr schönreden.
Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Grün auf Weiß, der Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freier und mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Hallo Stefan, moin zusammen. Ja, wir melden uns vom Abgrund. Das ist mal so schön.
Wenn du meinst. JJ, du hast eine Kolumne geschrieben, natürlich mal wieder, auf die beziehen wir uns jedes Mal. Aber ich möchte mal anders anfangen. Ich habe eine Frage, zwar natürlich nach diesem Spiel auf St. Pauli, nach dieser 1:2 Niederlage. Ich finde, der wesentliche Grund für diese Niederlage und auch das, was mir eben am allermeisten aufgefallen ist, das war eine gewisse Verunsicherung. Was heißt eine gewisse, eine sehr große Verunsicherung auf Seiten des SV Werder. Deshalb wäre meine wesentliche Frage an dich, wie kriegt man so eine derart verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur?
Indem du Dinge veränderst und es nicht so laufen lässt, wie es jetzt läuft. Erinnere dich mal dran, was ich gesagt habe, bevor dieses Spiel bei St. Pauli kam. Ich habe mich gewundert über diese allgemeine Annahme, vor allen Dingen bei Werder selbst, dass man nach 12 nicht gewonnenen Spielen einfach mal so den Schalter umlegen kann und dann gewinnt man bei St. Pauli und gegen Heidenheim und alles ist wieder in Butter so, ne? Gefühlt. Mhm. Habe ich schon letzte Woche hier gesagt, da habe ich große Zweifel dran, weil ich nicht glaube, dass eine Mannschaft dann einfach so das Selbstvertrauen hat und die Selbstverständlichkeit in den ganzen Abläufen auf dem Feld und ja auch jeder für sich in seinen Abläufen, dass du nach so vielen Monaten, die du kein Spiel gewonnen hast, jetzt dann plötzlich eine Bombenleistung bringst und auf St. Pauli, die ja auch was können, die sind auch ein Bundesliga-Verein und haben ein starkes Heimpublikum, dass du da einfach so bestehst. Hm. Man konnte es ja an den Führungsspielern auch festmachen, also den sogenannten Führungsspielern. Ne? Es fehlt dann tatsächlich Führung in dieser Mannschaft, so blöd das klingt, wenn die Führungsspieler nicht funktionieren. Und das hast du im Mittelfeld halt gesehen. Ne? Dann nimmst du Jens Day. Ne? Das ist ja wahrscheinlich einer von den Jungs, den du ansprichst, oder?
Ja, das ist mein genau das Beispiel für die Verunsicherung. Jens Day ist seit einigen Wochen schon nicht mehr wirklich so gut drauf. Er nimmt nicht mehr den Einfluss, aber dass er in der 30. Minute einen Ball vor den Fuß bekommt, seinen linken, seinen vermeintlich schwächeren, und diesen Ball dann aus 5 Metern, 6 Meter daneben schießt, das wäre ihm vor 3 Monaten nicht passiert. Und daran habe ich es halt gesehen, ganz besonders festmachen können, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt oben im Kopf. Und dass es selbst, und da hast du ja vollkommen recht, die Führungsspieler betrifft. Ich hatte auch meine Zweifel, dass das auf einmal geben im Schalter umlegen. Und ich habe von einer Phase gesprochen, die sie hinter sich gebracht hat mit schlechten Ergebnissen gegen vermeintlich bessere Gegner. Und jetzt kommt halt die Phase mit vermeintlich leichteren Gegnern, die aber nicht sofort damit beginnen muss, dass sie gewinnen. Trotzdem mache ich mir über diese Phase jetzt auch schon so meine Gedanken. Du musst was verändern, das ist auf jeden Fall so. Und dann kriegen wir das vielleicht hin mit der Verunsicherung. Aber es wird ein langer Weg, habe ich das blöde Gefühl. Und so viel Zeit hat Werder nicht. Aber wenn du von Veränderungen sprichst, sind wir ja gleich bei den, 7 Punkten, die du ansprichst in der Kolumne. Wir werden die jetzt nicht alle abarbeiten, aber welcher ist aus deiner Sicht der maßgebliche Punkt, den man jetzt gleich mal angehen sollte? Was meinst du? Oder soll ich einen Tipp abgeben?
Ich habe einen maßgeblichen, aber du kannst gerne dir was wünschen, worüber wir als erstes reden.
Ich glaube, ich fange mal mit dem ersten auch an, die Spielweise, ganz ehrlich. Weil das ist mir natürlich auch aufgefallen, dass du in so einem Spiel, wo du ja eigentlich sagst, wir legen den Schalter um, jetzt geht's los, in Anführungszeichen, spielst du wieder mit Marco Grüll in der vordersten Spitze. Das heißt, einem Spieler, dem wir sehr viel zutrauen, aber doch eher weniger das Erzielen von Toren beziehungsweise die effektive Ausnutzung von Torchancen. Das ist keine Aufstellung, die diesen Mut eigentlich zum Ausdruck bringt, den du haben musst dann in so einem Spiel, oder?
Ja, das ist eine total passive Aufstellung. Du verhältst dich wie ein Zweitligist, der gegen Erstligisten antritt in so einem Spiel gegen St. Pauli. Du spielst mit einer Ordnung, die nur darauf, also hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, gegen den Ball zu arbeiten. Also was machst du, wenn St. Pauli den Ball hat? Und das finde ich schon grundsätzlich die falsche Herangehensweise. Gerade bei einer verunsicherten Mannschaft würde ich sowohl die Aufstellung, also welche Elfjungs spielen da auf dem Rasen, als auch diese Herangehensweise verändern. Denn es sind die einfachen Dinge, die jetzt funktionieren müssen. Ne? Nehmen wir das Spiel in Pauli. Du spielst dann mit einer Ordnung, wo du sagst, okay, du hast auf der einen Seite Justin Ginmar außen, auf der anderen sollte Agu, ging dann nicht, dann hat Isaac Schmidt da gespielt. Du willst aber die Außen mit Tempo nach vorne. Das klappt gegen einen total mausetoten Gegner bei St. Pauli, die völlig harmlos waren in der ersten Halbzeit.
Ja.
Klappt es ja auch ganz gut. Du hast ein paar Vorstöße auf den Außenbahnen, spielst dann die Bälle nach innen, auch noch so ein paar Halbfeldflanken von Senelin und Co. Und dann steht da vorne überhaupt kein Stürmer in der Box, der irgendwas damit machen kann. Die sitzen draußen. Ja, und da beißt sich das doch, dieses ganze System. Du kommst mit dieser passiven Spielweise dahin, was ich schon für falsch halte, weil in diesen Spielen musst du zeigen, hey, wir sind Werder Bremen, wir gewinnen, wir dominieren hier. Gegen uns habt ihr keine Chance. So. Stattdessen kommst du da wie das Kaninchen vor der Schlange. So. Und dann hast du diese Chancen und hast vorne keinen Stürmer, weil du natürlich mit dieser defensiven Underdog-Taktik da reingehst und Aufstellung. Kann ich nicht verstehen, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Halte ich für einen Trainerfehler an der Stelle, muss ich ganz klar sagen. Werder hat sich mit Sicherheit mehr versprochen von diesem Trainerwechsel. Ich habe mir mehr versprochen von diesem Trainerwechsel. Ich finde, Daniel Thun macht es emotional ganz gut. Also ist ein cooler Typ, ne? Wie er so rüberkommt, kann alles super erklären, kommt leidenschaftlicher rüber als seine 11 Jungs, die er aufstellt. Aber müssen wir ehrlich sein, nachhaltig besser gemacht hat er noch nichts und er macht bisher mehr falsch als richtig. Und da muss man nur auf die Tabelle schauen, muss man nur sich die Ergebnisse anschauen und die Art, wie Werder spielt. So wird es nichts. Tut mir leid.
Zumal er ja auch, sagen wir mal, mit seiner bislang wesentlichsten Personalentscheidung nicht unbedingt so glücklich lag. Das hast du ja auch angesprochen. Ich übrigens schon letzte Woche. Justin Jimmer auf der rechten Außenbahn, dann eben auch mit Defensivaufgaben versehen. Ich glaube, dass ihn das auch überfordert, ehrlicherweise. Ich glaube, dass Justin Jimmer ein Spieler ist, der eben auch von einer gewissen Verunsicherung derzeit begleitet wird und dem man viel mehr eine klare Aufgabe geben muss, die einfach daran dann, wenn man ihn denn überhaupt spielen lässt, in einer rechten offensiven Außenbahn bestehen kann. Ich glaube, das merkt man dann auch so einem Spieler an, dass er in vielen Situationen, weil er es einfach auch gar nicht kennt, gar nicht genau weiß, wo stehe ich denn jetzt, wo muss ich denn hin, bin ich jetzt hier gefragt als rechter Verteidiger oder als Flügelstürmer. Das ist auch wirklich schwierig. Wobei, wenn man überhaupt eine wesentliche Entscheidung treffen wollte, das habe ich eben letzte Woche auch tatsächlich schon gedacht, und mal ein Zeichen setzen will, hier hat keiner einen Stammplatz, hier muss jeder an die Leistungsgrenze gehen, dann wäre Justin Jimmer ebenso wie auch Romano Schmid ja durchaus auch mal dann schon Kandidat gewesen, dem man genau dieses Zeichen mal hätte geben können. Und dann hätte man eben nicht, was, glaube ich, bislang auch immer noch nicht sich in irgendeiner Form ausgezahlt hat, in Sugawara, einen der konstanteren Spieler, auf die Bank gesetzt. Das Ding ist bislang überhaupt noch nicht aufgegangen und ich bezweifle, dass es aufgehen wird, wenn es denn nicht auch korrigiert werden sollte in den nächsten Tagen. Das werden wir ja dann sehen.
Ja, weil man ja auch die Frage stellen muss, ist es überhaupt sinnvoll, dass es so gemacht wurde?
Ja, ja.
Also redet ja gar keiner
mehr. Das war der Inhalt meiner Rede eigentlich.
Ich weiß, ich will darauf aufsetzen. Es redet ja gar keiner mehr bei Werder im Moment darüber, weil es gefühlt so viele Themen und so viel Enttäuschung gibt. Aber Yuki Sugawara sitzt jetzt seit 2 Spielen draußen. Etwas, was unter Horst Steffen undenkbar gewesen wäre. Das war ja von all den Neuzugängen und all den Geliehenen, war das ja noch der am meisten und konstant abgeliefert hat. Der sitzt da draußen und ist denn dadurch irgendetwas besser geworden bei Werder? Nein, ist es nicht, muss man sagen. Also muss man das grundsätzlich überdenken. Bei Justin Jinmar höre ich dann vom Trainer, der fühlt sich am wohlsten, wenn er viel Wiese vor sich hat. Ja, aber was passiert dann? Ne? Er läuft dann nach vorne mit dem Ball und dann spielt er den Ball in die Mitte und da ist keiner oder er schießt am Tor vorbei, trifft eine falsche Entscheidung und so weiter. Ne? Und das Woche für Woche. Bei den schlechten Entscheidungen oder bei der schlechten Performance sind wir natürlich ganz schnell bei Romano Schmid. Auf vielfachen Wunsch. Ich weiß, ihr habt uns eine Menge dazu auch geschrieben auf allen Kanälen. Aber wir müssen über Romano jetzt mal kurz reden. Also grundsätzlich, und das habe ich in der Hinrunde hier im Podcast oft gesagt, ich mag den Spieler, weil der fußballerisch viel kann. Er liefert mir aber zu wenig ab, habe ich damals gesagt. Inzwischen liefert er gar nichts mehr ab, muss man einfach mal so deutlich sagen. Und das hast du jetzt auf Pauli gesehen. Es gab diese Szene, wo er einen super Pass in die Tiefe spielen kann und als Bundesligaspieler auf der Position muss ich den spielen können. Dann hätte es eine riesen Torchance gegeben für Werder. Hat er nicht gespielt. Dann hat er eine Abschlusssituation im Strafraum. Da muss ich erwarten, dass er den Ball so aufs Tor bringt, dass das wirklich gefährlich wird. Auch das hat er nicht gemacht. Dann ist natürlich die Frage, wofür spielt er damit? Ne? Jetzt von Woche zu Woche überlegen, und hoffen, das klappt jetzt bestimmt beim nächsten Wochenende, dann sehen wir so den alten Romano wieder. Das ist jetzt ein Konzept, das klappt seit Wochen und Monaten nicht. Also muss man auch da vielleicht mal was verändern. Und ich bleibe dabei, vielleicht braucht er einfach nur mal diesen Ruck, diesen Hallo-Wach-Effekt, zu sagen, okay, du bist jetzt draußen, es reicht jetzt, du hast jetzt genug schlechte Spiele gemacht, Du kriegst jetzt mal eine Pause, denkst du drüber nach und dann kannst du zeigen, dass du es besser kannst. Mhm. Und gibst mal einem anderen Spieler die Chance. Sei es ein Leo Bittencourt, sei es ein Cameron Puertas, sei es, dass du vorne mit zwei Spitzen spielst. Du kannst ganz viel da vorne verändern, denn so wie es jetzt läuft, ist es schlecht. Also alles, was wir machen, kann ja nur besser werden.
Mhm. Ja, man wird bei Romano Schmid, der uns regelmäßig begleitet in diesem Podcast, der ja erst seit August 2025 überhaupt existent ist, wird bei Romano Schmid das Gefühl nicht los, dass er eben einfach auch mit der Gesamtsituation so nicht zufrieden ist. Das muss man einfach sagen. Und ganz ehrlich, ich fühlte mich so ein bisschen, als ich drüber nachdachte, gestern oder wann auch immer das war, an Victor Boniface erinnert, der auf einem ganz anderen Niveau unterwegs ist, wissen wir beide. Aber der hatte ja auch diese Sachen. Der war in Saudi-Arabien, glaube ich, so kurz vor dem Vertrag. Er war in Mailand kurz vor dem Vertrag. Und so ein bisschen hat man ja bei Romano Schmid das Gefühl, der ist ja jetzt mittlerweile bestimmt seit 2 Jahren so eine Art Verkaufskandidat. Und er selber hofft immer, dass irgendein englischer Verein sagt, hier, komm mal auf die Insel. Ne? Wir haben übrigens auch ziemlich viel Geld und du kannst hier Großtaten vollbringen. Es wird aber ja nichts draus. Und das macht ihn bestimmt nicht besser. Ich glaube, dass er sehr viel mit seiner Situation und auch diesen ausbleibenden Angeboten hadert und selber vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, wo stehe ich eigentlich. Und das merkt man seinem Spiel an. Brauchst du ja auch als offensiver Mittelfeldspieler, musst du ja von dir überzeugt sein. Ich glaube, das ist er selber schon nicht mehr. Und uns überzeugt hat er ja nun auch schon ein bisschen länger nicht.
Ja, aber wenn die Angebote ausbleiben und zwar immer wieder ausbleiben, dann liegt es ja an ihm. Also es liegt an dem, was er abliefert auf dem Feld, denn sonst würden ja andere Vereine sagen, oh, den holen wir, den brauchen wir, in den investieren wir.
Ja.
Und das macht ja keiner. Ne? Also am besten war er noch damals bei der Europameisterschaft mit Österreich. Danach hätte ich eigentlich gedacht, okay, jetzt nimmt ihn einer, weil da sind wir so die große Bühne, das hatte man auch bei Werder gehofft. Aber alles, was danach kam im Werder-Trikot, das muss man ja mal sagen, das war schwach oder schlecht oder jetzt ganz schlecht im Moment. Jetzt schießt er schon gar nicht mehr auch die schlechten Standards, das macht jetzt auch Cameron Puertas. Ja, ist eine Geschichte. Auf keinen Fall sollte irgendjemand per Werder Bremen bitte, wenn ihr uns zuhört, auf die Idee kommen, den Vertrag von Romano Schmid dann mal zu verlängern, weil man keinen Abnehmer gefunden hat. Ich finde, das Ganze ist inzwischen so verkopft, dass da eine Veränderung her muss. Also entweder kauft ihr noch einer oder dieser Vertrag läuft irgendwann aus. Aber das ist nicht die Zukunft des Fußballs von Werder Bremen, was Romano Schmid da abliefert. So ehrlich muss man sein. Und wenn Werder absteigt in der Saison und inzwischen ist es mindestens 50-50, dass Werder absteigt, das muss man ja leider so sagen, dann wäre das schon der zweite Abstieg von Romano Schmid mit Werder Bremen. Das ist dann auch schon mindestens einer zu viel.
Du erinnerst dich, ich habe auch, glaube ich, in der letzten Woche davon gesprochen, dass wir oder dass Werder mal wieder Spielglück benötigen würde, um erfolgreicher Fußball zu spielen. Auch das im Zusammenhang mit St. Pauli, muss man leider sagen, ist mal wieder ausgeblieben. Es ging damit los, dass sich einer der, sagen wir mal, besseren Spieler vom 0-3 gegen die Bayern, nämlich Felix Agu, beim Aufwärmen verletzt, was sehr hart ist, finde ich. Und es geht dann weiter darüber, dass der mit Abstand konstanteste Spieler der letzten Monate 1,5 Patzer macht, nämlich einen großen beim Kopfball von Hauke Wahl und einen, sagen wir mal, einen halben Patzer, indem er die Spieleröffnung auf Leo Bittencourt wählt, der größenmäßig dann nicht den Ball verarbeiten kann. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf, nämlich das 2-1 des FC St. Pauli. Das ist schon auch bitter, ne, muss man sagen, was da passiert ist.
Ja, aber du sprichst jetzt von fehlendem Glück, fehlendem Spielglück. Trennen wir es mal voneinander. Ich sehe es anders als du.
War ja klar.
In dem Falle. Ich kann es dir aber auch gerne erklären, warum ich es anders sehe. Nehmen wir den Fall Agu. Der Junge war sehr, sehr lange verletzt. Dann war der, lass es 10 Tage gewesen sein, die der im Werder-Training war, also sehr, sehr kurz im Vergleich zu dieser monatelangen Verletzungspause und der Reha-Phase. Und dann hat er gespielt und hat gegen Bayern zum Beispiel ein richtig, richtig gutes Spiel abgeliefert für jemand, der so lange nicht Fußball gespielt hat. Ne?
Ja.
Sondern saß ich im Weserstadion auf der Tribüne neben mir, der Kollege von der Süddeutschen Zeitung, Ralf Wiegand. Grüße gehen raus, Ralf, wenn du uns hörst. Und dann haben wir darüber diskutiert, dass der aber richtig gut spielt. Dafür, dass er so lange nicht auf der Wiese stand. Und dann sagte ich zu Ralf noch, ja, aber für mein Empfinden spielt er zu früh, nach 2 Wochen Training und er spielt viel zu viel. Ich hätte ihn schon längst ausgewechselt, sicherheitshalber, damit dem bloß nichts passiert in der Muskulatur. Denn das erleben wir ja immer wieder. Und zack, was passiert jetzt im nächsten Spiel? Ist er verletzt. Ich will jetzt nicht den Schlaumeier spielen, aber ich mache das jetzt auch schon seit 3 Jahrzehnten in der Bundesliga und habe das oft erlebt, dass die Spieler, siehe auch jetzt Maxi Wöber, wir können ja im eigenen Verein gucken in den vergangenen Monaten und Jahren. Wir hatten, weiß Gott, genug Verletzte, die sich wieder verletzt haben und wieder verletzt haben. Wir sind ja eher medizinischer Fachbetrieb inzwischen hier am Weserbogen, als dass wir ein ernstzunehmender Erstligist sind. Und das haben wir so oft erlebt. Und dann sage ich, vielleicht war es zu früh, vielleicht war es zu viel, auch wenn er natürlich will und wenn der Trainer natürlich sagt, den brauchen wir. Aber die Saison ist ja noch nicht vorbei, da kommen jetzt ganz viele wichtige Spiele und Wochen. Da brauchen wir doch dann einen richtig gut aufgebauten Agu und nicht jetzt in einem Heimspiel gegen die Bayern, wo du mit oder ohne Agu im Prinzip die Chance
aber
nicht hast.
JJ, also ich möchte auch nicht den Schlaumeier spielen, aber wenn Agu 90 Minuten gegen Bayern spielt und dann eine Trainingswoche absolviert, auch ohne Probleme, dann ist es durchaus möglich, dass die Verletzung beim Aufwärmen nicht unbedingt was mit der vorherigen Verletzung zu tun hat. Das kann ja durchaus sein.
Ist alles möglich. Ich sage nur, dass wir das immer und immer wieder erleben.
Das stimmt. Fußball.
Und deshalb hätte ich es ein bisschen vorsichtiger gemacht. Ja. Mir war schon Angst und Bange, dass Niklas Stark so lange auf dem Feld stand jetzt bei St. Pauli. Mhm. Da hat man ja gegen Bayern dann gesagt, wir holen den runter, sicherheitshalber, weil ständige Hüftprobleme und so weiter. Der darf jetzt nicht auch noch ausfallen.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Wobei, du hast natürlich völlig recht, dass jemand nach einer monatelangen Ausfallzeit dann über 90 Minuten spielt, ist auch relativ ungewöhnlich, also bei seinem Comeback. Ne? Das ist schon
das
klar.
Das meinte ich. Und nicht verwechseln jetzt, der hat nicht schlecht gespielt, ne? Ist keine Kritik an Agu, der hat gut gespielt, natürlich will der dann auch und natürlich freut sich der Trainer, wenn er da einen hat, der besser ist als die anderen plötzlich, weil der hat ja diese 12 Spiele nicht alle mitverloren gehabt zu dem Zeitpunkt. Inzwischen sind es 13. Wir müssen langsam mal hier so Strichliste machen, man kommt ja ganz raus, wie viele das schon sind.
Gehen wir über zu Mio. Über die Tragik müssen wir nicht sprechen, dass mittlerweile er ja offenbar jetzt auch anfängt, Patzer einzubauen, die man sonst nur von seinen Vorderleuten kennt.
Ja.
Aber auf
würde ich nicht
Seite
sagen, dass er jetzt auch anfängt. Das ist mir zu viel. Würde ich recht verknappen, würde sagen, ist ein junger Torwart, spielt seine erste Bundesliga-Saison, haben wir hier schon ganz früh in der Saison thematisiert. Der wird Fehler machen, weil
wollte
jeder junge Torhüter Fehler macht.
Ja.
Und jetzt hat er den halt gemacht, leider in einem Spiel, wo es doppelt und dreifach wehtut. Dafür hat der Werder aber auch schon sehr auf den Arsch gerettet, muss man auch sagen.
Eben, also ich sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde er das die nächsten Monate regelmäßig tun, aber in dem Spiel ist er halt auch angefangen mit Patzern, die Punkte kosten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ein anderer Umstand. Die Kollegen von der Deichstube berichten, dass die Mannschaft während der Videoanalyse des St. Pauli-Spiels am frühen Montagmorgen nicht etwa noch einmal den schweren Patzer des Torhüter Mio Bakos vorgeführt bekamen, sondern einen Zusammenschnitt mit guten Szenen des jungen Keepers aus der laufenden Saison. Und dazu sagt dann der Trainer Daniel Thun, es ging darum aufzuzeigen, wie gut er eigentlich ist. Da habe ich gedacht, hä? Ich sage es deutlich, wir sind im Bereich der Küchenpsychologie an der Stelle. Aber
mal
das,
wieder.
Mal wieder von mir aus auch das. Aber ganz ehrlich, wenn ich zeigen will, wie gut er ist, dann sage ich als Trainer zwei Sätze, nämlich Mio weiß, dass er Mist gebaut hat, aber ihr wisst auch, wie stark Mio die letzten Wochen und Monate war und damit ist das Thema abgehakt. Ich habe das Gefühl, sagen wir mal, ne, das Gefühl im Bereich der Küchenpsychologie, habe ich das Gefühl, ich mache den Fehler nochmal wieder größer und vergrößere auch die Zweifel letztlich an Mio Bakos, wenn ich mich genötigt sehe, nochmal Szenen mit guten Aktionen von ihm zu zeigen. Habe ich nicht verstanden, ganz ehrlich.
Also zum einen glaube ich, dass jeder Profi in dieser Mannschaft ja gesehen hat und weiß, was Mio Bakos für eine Granatensaison gespielt hat. Den muss ich das nicht sagen. Die waren dabei, im Gegensatz zum Trainer übrigens. Die waren Wochen und Monate lang dabei, die haben das live erlebt. Und wenn der Trainer die Idee hat, ja gut, dann zeige ich Mio das Video. Ne, um das für ihn zu visualisieren, was du für eine tolle Saison hast und lass diese Bilder im Kopf und nicht den Patzer von Pauli, okay? Aber mit der Mannschaft, Leute, mit der Mannschaft hätte ich nach dem Spiel St. Pauli ganz andere Szenen per Video durchgearbeitet, hätte ganz andere Sachen gezeigt, aber wäre jetzt nicht auf diese Mio Bakos-Idee gekommen, muss ich ehrlich sagen. Es wirkt manchmal, als wäre Werder insgesamt mit der Situation überfordert. Ne? So eine Aktion jetzt hier, die ist ja nice to have, aber die bringt dir doch nichts. Du musst doch jetzt dahin kommen, dass du Spiele gewinnst. Du bist jetzt Vorletzter. Du hast jetzt sogar auf St. Pauli verloren. Also musst du doch jetzt grundsätzlich ran an alle diese Themen und Baustellen. Du kannst es dir nicht mehr schönreden. Ja, Wochen und Monate lang wurde sehr, sehr viel schön geredet. Es wurde übrigens auch immer sehr, sehr viel angekündigt, auch vor St. Pauli. Ja, die Mannschaft, die hat im Training gezeigt, dass sie jetzt unbedingt will und wir werden und tun und hier und da. Könnt ihr da draußen doch alle selbst nicht mehr hören, oder? Ja, also Werder ist Weltmeister im Ankündigen der Wende, aber sie kommt halt nie, weil da immer so ein böser Gegner steht, der dir das Leben schwer macht. Wir müssen weg von diesem Reden, wir müssen hin zum Handeln. Und das Handeln sollte der Trainerwechsel sein. Es ist am Ende aber zu wenig dabei rausgekommen bei diesem Trainerwechsel. Und ich bin dann sehr schnell bei der Aufstellung, das ist ja auch ein Punkt in meiner Kolumne gewesen. Du musst, und wiederholen wir uns in diesem Podcast, du musst die entscheidenden Leute aufs Feld kriegen. Es gibt keinen Grund mehr, nicht so zu spielen, wie Werder bei diesem einzigen Tor auf St. Pauli gespielt hat. Ihr habt die Szene alle gesehen. Mbangula tankt sich links in den Strafraum rein, legt in die Mitte, da steht Milosevic, zack, Tor. Übrigens, direkt daneben steht Leo Bittencourt und sorgt für Unruhe. So, ein typisches Werder-Tor aus der Hinrunde. Diese Szene haben wir oft gesehen von Sammy Mbangula. Er geht in den Strafraum rein, entweder gibt es Elfmeter oder er kreiert dadurch eine gefährliche Szene im Fünferraum. Warum spielen wir nicht in dieser Aufstellung von Anfang an beim Tabellenvorletzten St. Pauli? Warum spielen wir nicht mit Milosevic vorne, Sammy Mbangula links und rechts, meinetwegen Jinma in einer offensiveren Rolle oder sonst wer? Warum machen wir das erst, wenn uns das Wasser schon bis zum Hals steht und wir reagieren müssen? Ich verstehe es nicht.
Wobei, also ich habe es natürlich auch gelesen, du weißt, ich sauge ja deine Kolumne gewissermaßen auf. Das habe ich auch gelesen, dass du gesagt hast, sie reden vorher wie die Weltmeister. Ja, da muss man aber fairerweise sagen, was sonst sollen sie tun? Also zu sagen, naja gut, wir haben jetzt 12 Spiele vor St. Pauli waren es ja. Wir haben 12 Spiele nicht gewonnen, wird auch auf St. Pauli nicht ganz einfach. Wir sind ganz froh, wenn wir da irgendwie ein Bein an die Erde bekommen. Vielleicht bringen wir ja einen Punkt mit. Natürlich macht man das nicht, weil es ja gerade darum geht, eine Mannschaft mit Selbstvertrauen zu versorgen. Und da muss ich dann auch eben als Verantwortlicher, sagen wir mal, ins Risiko gehen, was meine verbalen Leistung betrifft und schon sagen, pass mal auf, ihr werdet mal sehen, was wir auf St. Pauli da reißen. Also das ist, glaube ich, so alt wie der Fußball, dass Mannschaften, die unten stehen, mit ihren Aussagen nicht unbedingt die Realität immer abbilden. Ne?
Ich kann es nur nicht mehr hören, dieses im Training haben alle gezeigt, dass sie Bundesliga spielen können und so. Dazu klingt böse, ist aber so, muss man ja sagen, im Training spielen sie ja nur gegen sich selbst. Ne? Ja. Wenn da aber ein echter Bundesliga-Gegner steht, dann kommen diese Abläufe ja eben nicht und diese Tore und diese gewonnenen Zweikämpfe und gewonnenen Laufduelle etc. Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Und ein weiterer Punkt ist ja, vorher reden, okay, kann man so sehen, wie du es jetzt gesagt hast, gehört dann dazu. Dann gehört es aber auch dazu, nach dem Spiel zu reden. Und da habe ich jetzt ein riesengroßes Problem mit dieser Werder-Mannschaft. Kein einziger Spieler hat sich in der Mixzone den Journalisten gestellt. Die haben nur ihr Pflichtprogramm beim Fernsehen abgespult und dann weg. Dieses und dann weg abtauchen ist ja genau das, was sie auf dem Feld auch machen. Und es gehört aber verdammte Hacke auch dazu, sich in die Mixzone zu stellen und mit den Medien zu sprechen, darüber zu reden, warum es diesmal wieder nicht geklappt hat, was noch Hoffnung macht.
Das macht
denn
die
es ist ja nicht nur so, dass da ein paar, die nicht vorhandenen Führungsspieler, also die möchte gern Führungsspieler, muss man ja wirklich in der Deutlichkeit sagen mit Ausrufezeichen, wenn sie sich da nicht hinstellen, wann denn dann brauchst du einen Führungsspieler, wenn die jetzt in der Krise? So, da muss ich am Manns genug sein, mich da hinzustellen, ein paar Fragen zu beantworten. Also, wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch kein Bundesligaspiel gewinnen. Ne, sage ich in der Deutlichkeit. Und wie gesagt, ich mache das seit 3 Jahrzehnten und ich habe viele Krisen erlebt. Und ich habe aber viele Spieler erlebt, die in der Lage waren, sich da hinzustellen und das zu machen. Das kann der Verein auch nicht durchgehen lassen. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwache Nummer, muss ich sagen. Denn es geht ja nicht darum jetzt stehen da die Journalisten und stellen wieder so kritische Fragen, weil wir wieder so schlecht waren. Ja, selbst schuld, herzlichen Glückwunsch. Es geht ja darum, dass das, was da gesprochen wird, ja an die Fans, an die Mitglieder, an die Sponsoren kommuniziert wird. Darum geht es doch, die Außendarstellung des SV Werder. Und die ist nicht mal zweitklassig, wenn ich mich da nicht hinstelle. Dann bist du im Amateurbereich irgendwo. Und dann kannst du den ganzen Laden noch zusperren, wenn du das nicht hinkriegst. Ne? Also finde ich ganz, ganz, ganz schwach. Und kann ich auch jeden Werder-Fan verstehen, der sagt, mit der Mannschaft habe ich irgendwann abgeschlossen, baut einfach eine neue Mannschaft auf. Wobei das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung im Sommer. Wie will Werder es schaffen, eine neue Mannschaft aufzubauen?
Naja, also sagen wir mal so, sich nach so einem Spiel, das sehr wichtig war, dass auch dabei bleibe ich ein bisschen unglücklich auch verloren ging, fand ich schon. Natürlich, allein wenn du die Patzer anguckst, war es unglücklich, dass natürlich dann eine Herausforderung darin besteht, vor den Medienrede und Antwort zu stehen, das ist mir schon völlig klar. Genau das ist ja der Punkt, wie gehe ich mit Widerständen um? Das ist dann mal ein Widerstand nach dem Spiel Und den haben sie offensichtlich genauso wenig gemeistert wie die Widerstände im Spiel.
Und wofür werde ich bezahlt? Das ist Teil
des
Jobs.
Die Frage stellen wir ja schon lange nicht mehr im Profifußball.
Ja, und zwar sehr gut bezahlt. Das ist Teil der Aufgabe. So. Ja. Und ein paar Mal hat es in schwierigen Zeiten, ich erinnere mich an das Spiel in Leverkusen, wo ich war, hat es an Mio Backhaus gemacht. Gut, ich erwarte jetzt mal von jedem Führungsspieler, ich muss jetzt gucken, dass ich mich in Rage rede, bei Werder, dass sie nach St. Pauli nicht auf die Idee kommen, Mio, mach du das doch bitte wieder. Ja, das wäre jetzt für ihn jetzt mal eine sehr undankbare Aufgabe gewesen, nachdem das eines seiner schlechteren Spiele war. Aber das geht so einfach nicht. Ne? So, es reicht auch nicht, dass der Trainer das vorne macht. Das erinnert übrigens total an Florian Kohfeldt-Zeiten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, in dem Jahr, als Werder abgestiegen ist. Florian Kohfeldt war immer total sympathisch in seinem Auftreten, total leidenschaftlich. Dem hat man richtig angemerkt, der hat Bock auf diese Aufgabe. Und er konnte alles super erklären. Das ist bei Daniel Thune ganz genauso. Also auch der kommt sympathisch rüber. Ich glaube, dass der wirklich Feuer und Flamme ist für diese Aufgabe. Ich habe nur inzwischen den Eindruck, dass er der Aufgabe vielleicht nicht gewachsen ist. Was ich nicht verstehe, ist übrigens diese permanente Formulierung von ihm. Ich hoffe, die Jungs vertrauen mir. Ich hoffe, die Jungs gehen meinen Weg mit. Die Jungs müssen mitgehen. Ich frag die Jungs, ob sie mir vertrauen und so weiter. Das ist eine Mannschaft, die hat überhaupt nichts an Vertrauen gezeigt in die Arbeit von Horst Steffen oder vorher in Ole Werner etc. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt erst in der Krise sind. Überlegt euch mal, wie das Anfang letzten Jahres war, also in der Rückrunde. Also wenn wir mal das Kalenderjahr 2025 nehmen, da habe ich ein paar Artikel gefunden, die werden mir immer angezeigt hier, was ich heute vor einem Jahr geschrieben habe. Also Januar, Februar, März letztes Jahr. Da war die Kacke total am Dampfen, hat Werder wochenlang kein Spiel gewonnen. Das war dann die Saison, die du am Ende aber sehr gut abgeschlossen hast unter Ole Werner. Dann kommt diese Rückrunde, die dich in den, also die Hinrunde jetzt, dieser Saison, Entschuldigung, die dich dann unter Horst Steffen in den Tabellenkeller bringt. Und jetzt bist du in der Rückrunde diesen Jahres dann Tabellenvorletzter. Also das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert ist, will ich damit sagen, sondern das ist jetzt was, das haben wir jetzt seit 12, 14, 15 Monaten. Es ist ein ungebremster Niedergang mit inzwischen dem dritten Cheftrainer.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn Daniel Thune ähnlich wie Horst Steffen von darf spricht. Man darf dann auch einmal ein Tor schießen oder so sinngemäß. Ich weiß nicht, ich finde, das ist der Situation nicht angemessen, muss ich ganz ehrlich sein. Das klingt immer ein bisschen nach der Arbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen, oder? Du darfst das auch ruhig mal so. Aber dass das vielleicht eine schwer erziehbare Fußballmannschaft ist, mag wohl sein. Aber es sind auf der anderen Seite auch junge Männer, die eigentlich genau wissen, was sie tun und was sie zu tun haben. Und dann finde ich dieses Verb darf irgendwie deplatziert.
Man darf auch mal einen Mittelstürmer aufstellen, würde ich dann gerne mal entgegenhalten. Und man darf
Du darfst das auch sagen.
Ein Sammy Mbangula vorne links befreit von Defensivaufgaben aufstellen. Das ist ein Punkt, der hat mir übrigens nicht gefallen. Ihr wisst, ich rede gerne viel über Sammy Mbangula, eben weil er für Werder so eine große Investition war und einer der besten Spieler in dieser Mannschaft ist. Und da stehen Ertrag und Investition noch in keinem Verhältnis. Aber den jetzt namentlich zu nennen, das hat Daniel Thune gemacht, in der Federkette zum St. Pauli-Tor, ja, kannst du machen. Da waren aber 5 andere auch noch mit dabei. So, und dann bring doch bitte Sammy Mbangula in eine Position, wo er nicht mit defensiven Aufgaben betraut ist. Du brauchst ihn vorne als Spielentscheider. Das ist ein Fehler, den hat schon Horst Steffen gemacht. Jetzt macht es Daniel Thune. Und insgesamt, das hast du ja eben auch bei Justin Ginma angesprochen, wirkt das alles inzwischen total verkopft. Also du bist in einer Situation, wo du eh schon seit Wochen und Monaten nicht gewinnst. Bringst Spieler immer wieder jetzt in Positionen, auf denen sie gar nicht so richtig zu Hause sind oder die sie lange so nicht gespielt haben. Und wo ist jetzt diese, hey, wir sind Werder Bremen Einstellung und wir fahren nach St. Pauli, um da zu gewinnen. Das habe ich von A bis Z vermisst. Die Pauli-Spieler haben nachher gesagt, wir hatten die ganze Woche Bock auf dieses Spiel. Wir haben uns drauf gefreut. Und ich glaube, bei Werder hatte man Angst, auch dieses Spiel wieder nicht zu gewinnen. Und das hast du erlebt. Und dann schenkte der Fußballgott einen schwachen Gegner St. Pauli in der ersten Halbzeit. Und du bist nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Ich hätte, wenn du schon falsch aufstellst, also ich sage, es war eine falsche Aufstellung, weil du zu defensiv da rangegangen bist mit Krüll vorne als anlaufenden Stürmer. Und du siehst dann, wie sich dieses Spiel entwickelt. dann sei doch mal mutig und wechsel in der 20., 25. Minute aus und bring Milosevic. Und sag so, und jetzt knacken wir euch. Und vielleicht gelingt es dann. Mir fehlt komplett dieser Mut bei Werder, das allerdings auch schon unter Horst Steffen, muss ich sagen, mit dessen Trainerteam, im Spiel auf Situationen so zu reagieren. Ich würde behaupten, der junge Julian Nagelsmann, erinnert euch mal daran, was der für crazy Sachen gemacht hat. Oder früher, ich durfte es ja noch erleben, Christoph Daum, was, zu welchen Zeitpunkten die umgestellt haben, eingewechselt haben, da hast du die Haare gerauft. Aber die waren damit super erfolgreich, weil die den Gegner Schachmatt gesetzt haben. Und du guckst zu, wie du einen Gegner auf dem Präsentierteller hast, den du beschlagen kannst, schaffst es aber nicht und änderst dann nichts daran, um dieses, hey, wir schaffen es nicht zu verändern. Geht mir nicht in den Kopf, wie siehst du es?
Ja. Ganz genau so hätte ich mir dann auch zumindest zur Halbzeit schon noch mal, weil die erste Halbzeit ging ja klar an Werder, zumindest was Spielkontrolle betraf, Spielanteile, Ballbesitz. Da hätte man vielleicht sagen müssen, so, wir haben sie jetzt, wir haben sie heute so weit. Das geht. Also müssen wir jetzt nochmal nachlegen. Wobei bei Sammy Mbangula mir immer wieder auffällt oder zumindest auf St. Pauli aufgefallen ist, der ist ja dann in den letzten Minuten, in der letzten Spielphase, als Werder gedrückt hat, sogar so eine Art Absicherung gewesen. Womöglich aufgrund seines Tempos. Aber da habe ich mich auch gefragt, also wenn du einen, der auch auf engeren Raum ja durchaus mal zu erfolgreichen Aktionen befähigten Spieler hast, dann würde ich den dann aber auch lieber vorne sehen, als sagen wir mal irgendwo in der Mitte der gegnerischen Hälfte, damit kein Konter uns überrascht.
Ja. Bestes Dribbling, beste Schussqualität und deshalb muss der halt in die Nähe des gegnerischen Tors. Ist einfach so, ja. Wirkt alles nicht so gut. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Tempodefizit. Ich spreche es deshalb schon mal vorsichtshalber an. Ihr wisst, ich spreche die Sachen immer gerne sehr früh an. Übrigens muss ich mich erinnern, wegen diesem sehr früh ansprechen. Erinnerst du dich rund um das Stuttgart-Spiel, was wir hier Haue bekommen haben von dem einen oder anderen, der damals noch euphorisch war aus der Werder-Bubble, als wir auf Dinge hingewiesen haben, die nicht gut sind und weswegen du keine Chance hast, gegen den VfB Stuttgart ein Spiel zu gewinnen, wenn du dich so präsentierst als Werder Bremen. Inzwischen hast du ja große Bedenken, ob du überhaupt gegen Heidenheim, wenn du so spielst, eine Chance hast, dieses Spiel zu gewinnen. Also wer Sonntagabend nach dem Werder-Spiel noch Fußball gucken wollte und hat dann das Spiel von Heidenheim gegen den VfB Stuttgart gesehen, das war eine Mannschaft, die lebt, die kann und die vor allem Tempo hat.
Ja.
Ne, mit unserem Ex-Bremer Erin Dingschi allen voran. Da trifft also eine Mannschaft, die relativ an guten Tagen relativ schnell nach vorne spielt, auf eine Werder-Defensive, die an guten wie an schlechten Tagen langsam ist. Dieses Problem muss Werder sich ankreiden. Werder ist diese Saison eine der langsamsten Mannschaften. Sie waren es letztes Jahr und sie waren es davor das Jahr und es wurde nicht geändert. Diese Abwehr ist in der Rückwärtsbewegung sehr schnell überlaufen. Wollen wir hoffen, dass Heidenheim das nicht ausnutzen kann, aber ich warne davor, jetzt einfach zu sagen, naja, jetzt Heidenheim, das gewinnen wir ja auf jeden Fall. Das ist die erste Warnung. Die zweite Warnung ist, wenn du dieses Spiel gewinnst und Pauli hat ein schweres Auswärtsspiel, dann kann es ja sein, dass du die direkte Abstiegszone verlässt. Wolfsburg kommt dir von oben ja auch noch entgegen. Das kann ein super Spieltag für Werder werden, also wenn ihr euch das mal anschaut in der Tabelle. Aber danach fährst du zu Union Berlin.
Ja.
In dem Spieltag. Und dann hast du irgendwann die Mainzer und die sind fies mit dem neuen Trainer und eklig und so weiter. Also gegen Heidenheim gewinnen wäre erst ein Anfang, will ich damit sagen. Natürlich ein bitter nötiger Anfang, um Himmels Willen, ne? Wollen wir hoffen, dass das klappt, weil im Umkehrschluss muss man ja auch sagen, wenn du jetzt gegen Heidenheim nicht gewinnst oder gar verlierst, was soll denn dann noch Hoffnung machen? Also dann kannst du nur noch mal den Trainer wechseln, das muss ich deutlich sagen, weil wenn du dann auch diese beiden Spiele, Pauli und Heidenheim, nicht gewonnen hast, dann muss ja irgendwann ein Retter ran. Dann geht es jetzt auch nicht mehr darum. Ist auch noch ein Punkt, sollten wir drüber sprechen. Tune hat sich ja nach dem Pauli-Spiel hingestellt und gesagt, ja, es wird vielleicht wieder irgendwo die Schublade aufgemacht, dass ich keine Bundesliga-Erfahrung habe und so. Und dann muss ich die halt sammeln. Ich weiß, wie er das meint, ne? Und dass ihm das wahrscheinlich einfach aus dem Herzen rauskommt. Ich sage aber auch hier Vorsicht, Vorsicht, ne? Warnung, Werder ist kein Ausbildungsverein für Bundesliga-Trainer. Werder steht unten auf dem 17. Platz. Werder braucht jetzt jemand, der sein Handwerk kann. Ich hatte dem Verein geraten, in dem einen oder anderen Gespräch, holt einen Trainer, der das auf Erstliganiveau schon mal gemacht hat. Aus zwei Gründen. Erstens, der kennt die Gegner und dem ist nicht bang vor der Situation, wenn da ein starker Gegner ist. Zweitens, die Mannschaft folgt dem, weil sie weiß, der hat das schon mal hinbekommen. Werder ist wieder einen eigenen Weg gegangen. Ich fürchte halt, dass dieser immer, wir gehen einen eigenen Weg, dass das ein Weg ist, der in die zweite Liga führt. Muss man ja, muss ja, man gut, ja einfach so
also,
sagen.
das wissen wir ja nicht ganz genau, aber es gibt ja schon Hinweise darauf, dass Werder durchaus auch an Trainern interessiert war vor Daniel Thune, die ja in der Liste vor ihm standen, die durchaus Bundesliga-Erfahrung haben. Wobei ich schon glaube, es ist nicht.
Ja, aber wenn die dir dann absagen, du meinst ja die beiden Bos, ne? Den einen kriegst du nicht, der andere sagt dir ab, also Svensson und Henriksen. Wenn die dir absagen, dann musst du halt auf dem Profil weitersuchen, ne? Meiner Meinung nach, ne? So. Aber noch hat Daniel Thune alle Chancen, das Ruder rumzureißen. Er muss damit leben, dass er jetzt einfach unter Beobachtung steht, wenn du deine ersten drei Spiele nicht gewonnen hast. Und wenn du jetzt das vierte gegen Heidenheim auch nicht gewinnst, dann hast du als neuer Trainer auch keine Argumente mehr. Du hattest Chancen, es anders zu machen. Und ich bin kein Freund davon, zu sagen, ja, aber das erste Spiel war ja nur ein paar Tage da und das zweite Spiel war dann die Bayern. Und dann, ja, St. Pauli war natürlich dann das Megadruckspiel. Das sind drei Wochen. Werder ist nach drei Wochen Thune ein Experimentierfeld. Wenn ich neuer Trainer gewesen wäre, hätte ich von Anfang an gesagt, okay, wie wollen wir spielen? Wer sind meine Jungs? Da gehört ein Milosevic dazu, ein Mangula, da gehört ein genesener Leo Bittencourt dazu. Die mache ich stark und ich baue die Mannschaft so auf, dass diese Jungs direkt ins Spielen kommen. Darüber haben wir hier gesprochen vor zwei Wochen. Ich habe gesagt, du kannst Samir Mangula nicht gegen Freiburg und Bayern draußen lassen, weitestgehend, und stellst ihn dann gegen St. Pauli hin und sagst, und jetzt mach mal.
Ja,
aber genau das machen
jetzt
sie.
Machst du das, der Game Changer.
Ja, der Game Changer, ja, ich lach mich tot. Das sind halt so Sachen, da stehe ich am Wegesrand und sage, Leute, Tennis würde man sagen, Unforced Error sagt man, glaube ich, im Tennis. Ne? Fehler, die du nicht machen musst. Ich hätte es anders gemacht, weil das ist ganz viel Psychologie halt dabei. Und halt nicht Küchenpsychologie, die wir ja manchmal kritisieren. Sondern ich muss diese Jungs, die ich dann brauche im Abstiegskampf, ja stark machen. Und dann muss ich ihnen auch das Gefühl geben, Woche für Woche, Tag für Tag, dass sie wichtig sind. Und das Gefühl gebe ich nicht durch gute Worte, sondern durch Spielzeit. Und dadurch, dass ich sie auf eine Position bringe, wo sie sich wohlfühlen und wo sie der Mannschaft helfen. Nicht eine Position, wo sie sich unwohl fühlen und der Mannschaft eher schaden.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied.
Und wo du von stark machen sprichst, sind wir wieder am Anfang bei meiner Ausgangsfrage. Wie kriege ich diese Verunsicherung raus aus der Mannschaft? Sie stark machen wäre eine der Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hast du einige Handlungsvorschläge ja in der Kolumne genannt. Wir werden es ja beobachten, wie es jetzt gegen Heidenheim läuft. Die Spannung steigt insgesamt, kann man durchaus so sagen. Und dann werden wir nächste Woche mal drüber reden, was da so passiert ist. Was hältst du von dieser Idee mal wieder?
Wir werden es tun. Wir sind jetzt bei 13 nicht gewonnenen Spielen mit dem Testspiel St. Pauli. Das ist eigentlich schon 14. Es wird jetzt Zeit, dass wir auch mal hier eine andere Themenlage kriegen. Ich hoffe einfach, dass Aufstellung, Taktik, Gesamtherangehensweise dazu führen, dass Werder nochmal ein erstklassiges Gesicht abgibt gegen Heidenheim und dieses Spiel gewinnt mit den Fans im Rücken. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn nicht. Aber darüber werden wir dann nächste Woche hier zu reden haben.
So machen wir das. Bis dahin. Tschüss.
Und denkt dran, bleibt grün-weiß.